So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich herzlich Sie begrüßen zu dieser Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2020. Dazu begrüße ich den Bundesminister des Innern für Bauen und Heimat, Horst Seehofer, und ich begrüße Thomas Haldenwang, den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Seien Sie uns herzlich willkommen. Lassen Sie mich aufgrund der Tatsache, dass wir eine Live-Übertragung haben bei verschiedenen Fernsehsendern, sagen, dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation. Wir vereinigen in unserem Verein Mitglieder, Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten und hier in dieser Veranstaltung ihre Fragen an Vertreter der Regierung stellen können. Dafür danken wir, dass Sie auch in diesen schwierigen Zeiten heute zu uns kommen. Lassen Sie mich auch sagen, wir haben ungefähr eine Stunde Zeit. Ich bitte darum, sozusagen das zu beachten und im Zweifel eine Frage und eine Nachfrage zu stellen. Wenn Sie weitere Fragen haben, stelle ich sie gerne wieder hinten auf die Liste und dann hoffen wir, dass wir das alle gemeinsam bewältigen können. Herr Minister, Sie haben das erste Wort. Bitte schön.
Herr Feldhoff, lieber Herr Präsident Haldenwang, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen Sie heute informieren über den Verfassungsschutzbericht des Jahres 2020. Und dieser Bericht zeigt sehr deutlich, dass die vielfältige Bedrohungslage für unsere freiheitliche Gesellschaft nach wie vor besteht. Wir haben also neben der besonderen Gesundheitslage aufgrund der Pandemie auch eine besondere Sicherheitslage in der Bundesrepublik Deutschland. Eine besondere Sicherheitslage, die ein dickes Problem ist. Und das erfordert die höchste Aufmerksamkeit jetzt und in der Zukunft durch die Politik und die Sicherheitsbehörden. Ich beginne mit dem Rechtsextremismus und Antisemitismus. Diese Felder sind nach wie vor die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland. Und da hat die Corona-Pandemie noch mal zusätzlich zu einer Verstärkung beigetragen. Die Corona-Pandemie hat auf diesem Feld sehr geprägt. Zahlreiche rechtsextremistische Großveranstaltungen wurden zwar abgesagt oder verschoben. Dafür haben sich die Rechtsextremisten bemüht, über die Proteste gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen Anschluss an das bürgerliche Spektrum zu finden. Rechtsextremisten konnten wiederholt Seite an Seite mit bürgerlichen Demonstranten protestieren. Und so konnten sie wirkmächtige Bilder erzeugen und dem Protestgeschehen leider zu oft ihren Stempel aufdrücken, obwohl sie eigentlich von der Personenzahl deutlich in der Minderheit waren. Und besonders besorgt muss uns machen, dass sich die bürgerlichen Demonstranten häufig nicht klar von den rechtsextremistischen Mitdemonstranten und ihren Positionen abgegrenzt haben. Auch die in weiten Teilen extremistische sogenannte neue Rechte, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, versucht fortwährend durch einen pseudo-intellektuellen Anstrich ihr rechtsextremistisches Gedankengut in den öffentlichen Diskurs einzubringen und auch die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Im Verfassungsschutzbericht 2020 wird diesem gefährlichen Phänomen der neuen Rechten deshalb auch zum ersten Mal ein eigenes Unterkapitel gewidmet. Eine wichtige Rolle bei der Radikalisierung und Vernetzung von Rechtsextremisten spielt natürlich und nach wie vor das Internet. Es fungiert sozusagen als Echokammer für Hass und Hetze, in der sich die Rechtsextremisten gegenseitig bestärken und weiter radikalisieren. Zum Personenpotenzial dieses Spektrums im Rechtsextremismus ist die Personenzahl weiter gestiegen. Sie liegt nun bei 33.300 Personen. Und davon schätzen wir ein, sind 13.300 Personen potenziell gewaltorientiert. Auch die rechtsextremistischen Straftaten, wir haben sie vor kurzem unterrichtet dazu, sind erneut um etwa 5% gestiegen. Und hier muss uns besorgt machen, nicht nur der Anstieg der Straftaten, sondern der Anstieg der rechtsextremistischen Gewalttaten. um ca. 10%. Trauriger Tiefpunkt war hier der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau. Die Bundesregierung hat auf diese Entwicklungen gerade im Bereich Rechtsextremismus entschlossen reagiert. Ich will jetzt die Vielzahl der Maßnahmen nicht alle hier aufführen, aber stehe gerne in der Diskussion zur Verfügung, dass wir all die Gesetze, die wir veranlasst haben, alle exekutiven Maßnahmen, organisatorischen, personellen, hier im Detail nochmal aufführen. Aber aus Zeitgründen möchte ich dies jetzt vorweg nicht tun, wobei ich nur unsere generelle Zielsetzung der gesamten Bundesregierung nochmal unterstreichen möchte. Es geht uns bei all den Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten 3 Jahren getroffen haben, darum, die Bürger und unsere Demokratie zu schützen und den Feinden des Rechtsstaates zu begegnen. Es geht uns nicht darum, einen Überwachungsstaat in der Bundesrepublik Deutschland zu begründen. Der Schutz der Bürger und unserer Demokratie ist das Handlungsmotiv. Ich möchte auch, weil dies nicht selbstverständlich war, noch darauf hinweisen, dass ich 3 rechtsextremistische und antisemitische Vereine verboten habe, Kombat 18 Deutschland, Nordadler und Sturmbrigade 44, die NS-Ideologie verherrlichen. Und ich will auch hier nochmal sagen, solche Zusammenschlüsse haben in unserer freiheitlichen Gesellschaft keinen Platz. Über die Berichte, die das Bundesamt für Verfassungsschutz auf diesem Feld erstattet hat, wird Herr Haltmann ja wohl selber eingehen. Deshalb kann ich schon zum zweiten Punkt kommen, der ebenfalls besorgniserregend ist, nämlich die Reichsbürger und die Selbstverwalter. Auch die haben die Pandemie und die damit verbundenen staatlichen Maßnahmen sehr aktiv für die Verbreitung ihrer Verschwörungserzählungen genutzt. Reichsbürger und Selbstverwalter haben bedauerlicherweise im Jahre 2020 weiteren Zulauf bekommen. Der Anstieg des Personenpotenzials beträgt gut 5% und ist eindeutig auf das Protestgeschehen rund um die Pandemie zurückzuführen. Mit den sogenannten geeinten deutschen Völkern und Stämmen habe ich am 19. März 2020 zum ersten Mal einen Verein aus dem Bereich der Reichsbürger und Selbstverwalter verboten. Hier will ich auch nochmal darauf hinweisen, auf die Waffenaffinität vieler Reichsbürger und Selbstverwalter. Man kann das nicht oft genug erwähnen, denn wir dürfen nach Hanau und Halle, gerade was unser Waffenrecht betrifft, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Seit Beginn ihrer Beobachtung war das Ziel der Entwaffnung von Reichsbürgern und Selbstverwaltern prioritär. Da kann mich freuen, dass es in enger Zusammenarbeit mit den Waffenbehörden seither gelungen ist, Szeneangehörigen eine Vielzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse zu entziehen. Und diesen Weg müssen wir intensiv fortsetzen. Der dritte Bereich ist der Linksextremismus. Sie werden heute Vormittag sehen, aus allen Richtungen speist sich diese Bedrohungslage, aber halt mit der Dominanz der Rechtsextremisten, aus denen sich übrigens auch zu 90% der Antisemitismus speist.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Die Zahl der linksextremistisch motivierten Straftaten hat einen Höchststand erreicht. Es wurden 6.632 Delikte erfasst. Das ist ein Anstieg um 2,8%. Und hier muss man darauf hinweisen, die erhebliche Zunahme linksextremistischer Gewalttaten, die sind um mehr als 34% gestiegen. Diese Szene agiert zunehmend aggressiv und auch enthemmt. Früher fand linksextremistische Gewalt insbesondere bei Demonstrationen statt. In den letzten Jahren gab es dagegen zunehmend heimlich begangene, planvoll durch Kleingruppen organisierte Gewaltaktionen. Insgesamt 5 versuchte Tötungsdelikte und 423 Körperverletzungsdelikte zeigen deutlich die gestiegene hohe Gewaltbereitschaft im Linksextremismus. Daneben, auch das dürfen wir nicht unterschätzen, veröffentlichen Linksextremisten zunehmend personenbezogene Daten politischer Gegner im Internet, schlicht und einfach, um diese Personen einzuschüchtern. Personenpotenzial der linksextremistischen Szene ist auch im letzten Jahr wieder gestiegen um 2,7% auf 34.300 Personen. Und davon schätzen wir 9.600 Personen als gewaltorientiert ein. Auch diesen Entwicklungen müssen wir deshalb entschieden mit allen Mitteln unseres Rechtsstaats entgegentreten. Es tut mir leid, Vorsitzender, das Thema ist umfangreich und es ist zu ernst, um irgendetwas wegzulassen. Der nächste Bereich ist der islamistische Terrorismus, einschließlich der Rückkehrer als Islamisten. Das bleibt eine der größten Gefahren für unsere offene und demokratische Gesellschaft. Wir haben Anschläge in Deutschland und Europa erlebt. Ich nenne Dresden, Wien und Frankreich. Und wir können deshalb keine anderen Schlüsse ziehen, als dass dies eine sehr, sehr ernstzunehmende Bedrohungslage für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch für das politische System ist. Die ideologische Grundlage für solche Taten ist der Salafismus. Er bleibt die zahlenmäßig bedeutendste islamistische Strömung, nicht zuletzt aufgrund vielfältiger staatlicher Maßnahmen der vergangenen Jahre. Stagnierte Gott sei Dank die Anhängerzahl 2020 erstmals, aber es gibt immer noch 2150 Anhänger und deshalb kann hier von einer Entwarnung keine Rede sein. Das gilt auch für jene Personen, die aus dem Ausland als Islamisten wieder zu uns kommen und die volle Aufmerksamkeit natürlich unserer Sicherheitsbehörden haben. Ich werde heute Nachmittag einen Expertenkreis politischer Islamismus einsetzen. Wir bemühen uns ja sehr um den Dialog, um die Integration der hier lebenden muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aber es gibt auch Gruppierungen, die sozusagen einen politischen Islamismus betreiben und damit die ideologische Grundlage für den Islamismus bilden. Was wir gerade auch nicht unterschätzen, ist der nächste große Bereich, die Spionage, die ich jetzt nur als Posten anmerke, die uns auch weiter beschäftigt und die ja auch jetzt in der wieder aufblühenden Partnerschaft transatlantisch, sei es zwischen der EU und den Vereinigten Staaten oder der NATO und den Vereinigten Staaten. Da geht es ja auch um große, große Aufgaben. Und da leistet auch unser Bundesamt, aber auch der BND einen segensreichen Dienst. Das ist in der kürzestmöglichen Form das, was uns auf diesem Feld beschäftigt. Die Bedrohungslage hat also während der Pandemie zugenommen. Ich sage noch einmal, wir müssen zunehmend nicht nur von einer besonderen Gesundheitslage reden, sondern auch von einer besonderen Sicherheitslage. Und ich kann nur immer wieder dafür werben, innerhalb der Bundesregierung habe ich hier die best- und maximale Unterstützung, dass alle Bereiche, die damit zu tun haben, dies auch so einschätzen. Wir haben jetzt in den nächsten 3 Tagen die Innenministerkonferenz von den Bundesländern und dem Bund. Und ich werde hier auch schonungslos all dies anführen, was wir nur durch Fortsetzung einer guten Zusammenarbeit bewältigen können. Dies alles macht deutlich, dass die Aufklärungsarbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz unverzichtbar ist für unser Sicherheitssystem. Ich bin sehr zufrieden, dass wir jetzt über ein Bundesamt für Verfassungsschutz verfügen, bis hin zum Präsidenten, das im Großen und Ganzen außerhalb jeder Diskussion ist, weil es eine objektive und gute Arbeit für unser Land abliefert und für alle politischen Kräfte, die da willens sind, mitzuhelfen, ein guter Gesprächspartner ist. Herr Allmann, ich erfahre das immer wieder auch von anderen Politikgruppierungen, wie zufrieden Sie mit der Information, mit Ihrer Arbeit sind. Tragen Sie bitte diesen Dank auch weiter an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es war ja nicht immer so, dass ich vom Bundesamt für Verfassungsschutz nur mit Freude überzogen worden bin. Nicht wegen der Nachrichten, die sind betrüblich, aber dass ich den Eindruck habe oder die Überzeugung, dass dort eine wirklich auch im internationalen Maßstab vorzügliche, erstklassige Arbeit gemacht wird. Ich kann nur sagen, weiter so. Nicht mit den Inhalten, sondern mit der Arbeit.
Vielen Dank, Herr Minister. Herr Präsident Haldemann.
Ja, sehr geehrter Herr Minister Seehofer, sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, zunächst mal, Herr Minister, vielen Dank für die anerkennenden Worte, die ich nur zu gerne meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Köln und hier in Berlin weitergeben werde. Ja, lassen Sie mich zu Beginn meiner Ausführung noch eine Vorbemerkung machen, die sich auf den Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge am 5. Juni und auf die Proteste im Zusammenhang mit dem eskalierenden Nahostkonflikt im Mai bezieht. Wir mussten wieder einmal in Deutschland erleben, dass vor jüdischen Einrichtungen Gewalt ausgeübt und antisemitische Parolen geschrien wurden und dass israelische Fahnen brannten. Auffällig waren bei den Protesten um den Nahostkonflikt im Mai die Heterogenität der Teilnehmer sowie das hohe und emotionale Aggressionspotenzial. Antisemitismus ist und bleibt eine Klammer, die diverse Extremisten vereint. In Deutschland ist aber kein Platz für Antisemitisten. Gemeinsam mit all meinen Kolleginnen und Kollegen aller Sicherheitsbehörden in Deutschland versichere ich Ihnen, dass wir mit größtem Engagement dafür sorgen werden, jüdische Einrichtungen und jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Aber kommen wir jetzt zum Verfassungsschutzbericht. Seit über einem Jahr befindet sich Deutschland nun in der Pandemie und mein Fazit als Verfassungsschützer lautet, Extremisten und Terroristen gehen nicht in den Lockdown. Nach einer nur kurzen Phase der Verunsicherung zu Beginn des Jahres 2020 verlegten die Extremisten aller Phänomenbereiche ihre Aktivitäten sehr stark in die virtuelle Welt. Dort nutzten sie die gesamte Bandbreite der digitalen Kommunikation, um sich zu vernetzen, sich gegenseitig aufzustacheln und Pläne zu schmieden gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung. Sie sitzen gleichsam im Homeoffice und treiben von dort aus ihre verfassungsfeindlichen Aktivitäten. Und viel mehr noch, Herr Minister hat es angesprochen, die Pandemie hat neue ernstzunehmende Entwicklungen hervorgebracht, wie wir am vielfältigen Protestgeschehen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Bundes- und Landesregierung gesehen haben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz betrachtet im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages sehr aufmerksam die aktuellen Entwicklungen sowie die zunehmende Radikalisierung einiger Akteure bei diesen Protesten. Äußerungen mancher Versammlungsteilnehmer werden sich in verächtlich machender Weise gegen den Staat und Demokratie gerichtet. Gleichzeitig werden vermehrt verschwörungstheoretische Narrative verbreitet. Zuweilen werden auch konzertiert durchgeführte Aktionen bekannt, wie beispielsweise die Beeinträchtigung der öffentlichen Infrastruktur. Unser Interesse gilt hier, und das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz ausdrücklich auch betonen, nicht einer kritischen Haltung von Protestteilnehmern gegenüber der Bundesregierung und ihrer Maßnahmen, sondern es gilt den Gewaltaufrufen und den Angriffen auf unsere Demokratie. Ob es sich dabei um Verschwörungsideologien jeglicher Art oder Protagonisten der Querdenkerbewegung handelt, es wird deutlich, dass hier eine Agenda über die reine Mobilisierung zu Protesten hinausgeht und darauf abzielt, das Vertrauen in staatliche Institutionen und seine Repräsentanten nachhaltig zu beschädigen. Darum hat das BfV auch ein neues bundesweites Sammelbeobachtungsobjekt eingerichtet, das sich etwas sperrig demokratiefeindliche und oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates nennt, in dem die diesbezüglich verfassungsschutzrelevanten Akteure zugeordnet und nachrichtendienstlich bearbeitet werden. Der diesjährige Verfassungsschutzbericht zeigt, dass unsere Demokratie und unser hohes Maß an Freiheit und Sicherheit in Deutschland auch und gerade zu Pandemiezeiten gefährdet werden. Kommen wir deshalb zur größten Gefahr, und auch das hat Minister Seehofer schon eindeutig herausgestellt, zum Rechtsextremisten. Die Zahlen wurden genannt, und besonders besorgniserregend erscheint es mir, dass 40% aller Rechtsextremisten, die wir kennen, als gewaltorientiert eingestuft werden müssen. Das ist die höchste Relation an Gewaltbereitschaft in allen Extremismusbereichen. Für diese Entwicklung steht symptomatisch, dass im Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher an mehreren Orten in Hanau 9 Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und anschließend sich selbst getötet hat. 5 Personen wurden verletzt, 2 davon schwer. Ich finde, diese Tat ist sehr geeignet, nochmal besonders hervorgehoben zu werden. Sein Bekennerschreiben lässt neben einer psychischen Erkrankung auf ein rechtsextremistisches, antisemitisches und von Schwörungsideologien geprägtes Weltbild schließen. Solche rechtsextremistischen Attentate, wie wir sie nun doch verschiedentlich erleben mussten, passieren nicht einfach so. Sie sind das Resultat einer Lageverschärfung, die hervorgerufen wird durch die Vernetzung diverser Akteure und durch die enthemmte Sprache und Hetze im Internet wie in der Realwelt. Wenn wir hier von Akteuren und Hetze sprechen, denke ich in erster Linie an die sogenannte Neue Rechte. Ihre Gruppierungen, ihre Einzelpersonen und Organisationen bilden ein informelles Netzwerk, in dem rechtsextremistische bis rechtskonservative Kräfte zusammenwirken. Sie wollen antiliberale und antidemokratische Positionen in Gesellschaft und Politik durchsetzen und treiben einen Abbau von ideologischen Tabuzonen voran. Im Ergebnis befeuern sie Gewalt und Radikalisierung. Häufig gibt es ja auch personelle Überschneidungen in erwiesen extremistische Gruppen hinein. Zu nennen sind hier die europaweit vernetzte und gesicherte extremistische Bestrebung Identitäre Bewegung Deutschland sowie die Kompaktmagazin GmbH, die im BfV als Verdachtsfall geführt wird. Des Weiteren die Verdachtsfälle 1%, das ist ein Dienstleister und Finanzier der Neuen Rechten, und das Institut für Staatspolitik, das sich als Denkfabrik und intellektuelles Zentrum versteht und im metapolitischen Raum eine Ideologie vertreibt, die mit dem Gleichheitsgrundsatz der Menschen nicht vereinbar ist. Zu nennen sind auch die gesichert extremistische islamfeindliche Blog PI News, der seit Jahren gegen Muslime und Geflüchtete hetzt, und der Verlag Antaios, der im BfV als Verdachtsfall geführt wird. Es war eine zentrale Person innerhalb der Neuen Rechten, die selbst davon gesprochen hat, dass die identitäre Bewegung Pegida, dann eine Partei, deren Namen ich hier nicht nennen möchte, 1% und Kompakt die 5 Finger seien, die zusammen eine Faust ergeben und deshalb unbedingt zusammenhalten müssen. Der seit Januar 2019 als Verdachtsfall bearbeitete Personenzusammenschluss der Flügel innerhalb der AfD wurde im März 2020 durch das BfV als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Grund dafür war insbesondere die fortgesetzte verfassungsfeindliche Verbreitung eines völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriffs und fremdenfeindlicher Positionen. Auch nach der formalen Selbstauflösung des Flügels zum 30. April waren und sind weiterhin Aktivitäten seiner Anhänger zu beobachten. So bei Versuchen, den eigenen Einfluss weiter auszubauen und ganz aktuell auch neue Strukturen zu schaffen. Wie auch bei Kundgebungen, die von Flügelanhängern mit dem Ziel initiiert wurden, die Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung pauschal als rechts- und verfassungswidrig darzustellen. Frühere Flügelakteure reagierten auch teils drastisch auf die islamistischen Anschläge in Frankreich vom Herbst 2020 und skizzierten eine schrittweise Ausweisung aller Muslime aus Europa. Ein Beobachtungsobjekt des BfV ist auch die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, JA. Nach wie vor ist die Ideologie der JA durch einen ethnisch-kulturell geprägten Volksbegriff bestimmt, der im Widerspruch zum Grundgesetz steht. Nach wie vor finden sich fremden- und minderheitenfeindliche Einstellungen, die mit zum Teil aggressiver Rhetorik verbreitet werden. Verunglimpfungen unseres Parlamentarismus, Diskriminierung von Menschen muslimischen Glaubens und politische Vorstellungen, die gegen die Menschenwürde verstoßen, zeigen, dass der von der JA selbst im Frühjahr 2019 angestoßene Reformprojektprozess die Verdachtsmomente gegen die JA nicht ausräumen konnte. Die ideologische Nähe sowie zahlreiche personelle Überschneidungen zwischen der jungen Alternativen und dem formal aufgelösten Flügel konterkarieren den angeblichen Reformprozess maßgeblich. Das BFV geht entschieden gegen jede Art von Rechtsextremismus vor. Im Berichtsjahr waren wir an einer Reihe von staatlichen Maßnahmen beteiligt. Im Februar fanden Durchsuchungsmaßnahmen bei 12 Angehörigen der sogenannten Gruppe S statt. Dabei wurden Schusswaffen, Munition und Bombenbauanleitungen und selbstgebaute Handgranaten gefunden. Im März gab es Durchsuchungen bei Mitgliedern der rechtsextremistischen Gruppierung Aryan Circle. Ebenfalls im März wurden in Dresden 8 Rechtsextremisten wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Revolution Chemnitz, die wir maßgeblich aufgeklärt haben, zu Haftstrafen verurteilt. Im Juli fanden Durchsuchungsmaßnahmen bei 8 Angehörigen der kriminellen rechtsextremistischen Bestrebung Goyim-Partei Deutschland statt, die antisemitische, fremdenfeindliche und den Nationalsozialismus verherrlichende Beiträge ins Internet gestellt hatte. Daneben haben wir 2 Lageberichte veröffentlicht. Der Minister Seehofer hat es schon kurz angesprochen. Und 3 Vereinsverbote wurden durch Herrn Minister erlassen, bei deren Vorbereitung wir beteiligt waren. Der Lagebericht zur Erhebung von rechtsextremistischen Verdachtsfällen in deutschen Sicherheitsbehörden wird nun kontinuierlich fortgeschrieben und perspektivisch auf den gesamten öffentlichen Dienst auch ausgeweitet. Ziel ist es, durch einen Dreiklang aus Prävention, Detektion und Reaktion gegen Rechtsextremisten in den eigenen Reihen vorzugehen, die nochmal, das möchte ich schon auch nach längerer Zeit der Beobachtung feststellen, im Verhältnis zur großen Gesamtzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine sehr, sehr kleine Teilmenge ausmachen. Wir können vielleicht nicht mehr von Einzelfällen sprechen, aber eine kleine Teilmenge. Die große Mehrheit, die große Masse der Beschäftigten bei den Sicherheitsbehörden stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Auch das Lagebild Antisemitismus wird fortgeschrieben, denn nicht nur der Attentäter von Halle hat im Jahr 2019 gezeigt, dass aus Worten im Internet Taten in der Realwelt werden. Auch die Corona-Pandemie bringt antisemitische Verschwörungsmythen hervor und das Internet als Dynamisierungsfaktor verbreitet Publikum und Reichweite so viel größer, als es die Realwelt könnte. Bei den Reichsbürgern und Selbstverwaltern möchte ich noch ergänzen, dass wir zum ersten Mal das gewaltorientierte Personenpotenzial analysiert und benannt haben, und zwar mit 2000 Personen von insgesamt 20.000 Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Kommen wir zum Linksextremismus. Den Verfassungsschutz besorgt das wieder gesteigerte Maß an Gewalt und Brutalität, wie es sich in den Straf- und Gewalttaten sowie den 5 Tötungsdelikten niederschlägt. Brandstiftungsdelikte gehören mittlerweile zu den bevorzugten Aktionsformen gewaltorientierter Linksextremisten. Rein rechnerisch verzeichnen wir alle 52 Stunden eine Brandstiftung in Deutschland. Oftmals werden dabei auch Menschenleben gefährdet. In mehreren Bundesländern haben sich innerhalb der gewaltorientierten Szene klandestin operierende Kleingruppen herausgebildet. Sie schotten sich vom Rest der Szene ab und begehen eigene Tatserien gegen den politischen Gegner oder auch gegen die Polizei. Den Tod von Menschen nehmen sie dabei billigend in Kauf. Wir müssen im Blick behalten, ob sich aus dieser Bewegung terroristische Strukturen entwickeln können. Für das Maß an Brutalität in der gewaltorientierten Szene nenne ich neben dem jüngsten Überfall auf einen Erfurter Rechtsextremisten, am 28. Mai, Sie erinnern sich, wurde zu Hause überfallen, mit Hammerschlägen traktiert, neben ihm seine im 9. Monat schwangere Freundin, Fußgelenke gebrochen, schwere Verletzungen. Das ist ein immer häufiger vorkommendes Muster. Sowas haben wir dann eben auch schon gesehen im Mai in Stuttgart. Da wurden 3 Männer angegriffen, die als politische Gegner ausgemacht wurden. Sie wurden von etwa 30 bis 50 vermummten Personen mit Schlägen und Tritten attackiert. Ein Opfer lag auf dem Boden und wurde von den Angreifern mehrfach mit Tritten gegen den Kopf bedacht, sodass also auch hier schwerstwiegende Verletzungen, lebensgefährliche Verletzungen zugefügt wurden. Im November brachte ein unbekannter Täter während der Räumung des Dannenröder Forstes Baumstämme zum Absturz, und zwar gezielt auf 2 klar erkennbare Bundespolizisten. Diese konnten sie im letzten Moment durch 2 beherzte Sprünge zur Seite bringen. Aber auch hier wurde der Tod auch der Polizeibeamten mit Sicherheit auch billigend in Kauf genommen. Mein dringender Appell lautet, gerade wenn ich diese Gewalt auch im Zusammenhang mit Umweltschutzprotesten sehe, niemand darf linksextremistische Gewalt verklären. Ihr muss entschieden begegnet werden, wie beispielsweise mit der Festnahme von Lina E., die im Verdacht steht, der Kopf einer gewalttätigen linksextremistischen Kleingruppe in Leipzig gewesen zu sein. Und mit diesem Vorgehen gegen linksextremistische Gewalt verhindern wir auch ein gegenseitiges Aufschaukeln von linker und rechter Gewalt, wie wir es beispielsweise in den Brandanschlägen auf die rechten Szeneobjekte Waldhaus oder das Rittergut in Gutmannshausen in Thüringen gesehen haben. Meine Damen und Herren, zum islamistischen Terrorismus. Das Islamismuspotenzial im Jahr 2020 ist auf nun 28.715 Personen gestiegen. Wir bearbeiten im BfV weiterhin eine Vielzahl von Gefährdungssachverhalten. Auch die islamistischen Anschläge im Berichtsjahr zeigen, dass die dschihadistische Ideologie weiterhin über stabile Strukturen und stabile Anhängerpotenzial verfügt. Sie erinnern sich alle an den Amoklauf in Wien, die Messerattacke in der Kathedrale von Nizza, die Enthauptung des Geschichtslehrers Samuel Paty oder an die Messerangriffe in Paris. Auch bei uns in Deutschland gab es im Jahr 2020 islamistische Attentäter. In Dresden wurden im Oktober 2 Männer von einem Flüchtling mit einem Messer angegriffen. Eine Person starb, die andere wurde schwer verletzt. Im August verursachte ein Autofahrer bei einer Amokfahrt auf der Berliner Stadtautobahn mutwillig Kollisionen und verletzte 6 Menschen, zum Teil schwer. Und im Bayerischen Wald Kreiburg wurden im April und Mai von einem IS-Anhänger mehrere Anschläge auf Moscheen und türkische Einrichtungen verübt, mit insgesamt 6 Verletzten. Die Anschläge in Deutschland und europaweit zeigen die Gefährdungslage insbesondere durch Kleingruppen und alleinhandelnde Täter, die durch Internetpropaganda gewonnen und radikalisiert werden. Sie richten sich häufig mit leicht zu beschaffenen Tatmitteln wie Messer überwiegend gegen weiche Ziele. Sie frühzeitig zu identifizieren, ist daher Schwerpunkt der Arbeit des Verfassungsschutzes. Außerdem gibt es Versuche des IS, sich in Europa zu reorganisieren. Das birgt die Gefahr, dass er sich mit komplexen Angriffen zurückmelden könnte, was unbedingt durchkreuzt werden muss. Und ein weiterer Fokus unserer Arbeit liegt natürlich auf den Rückkehrern aus den IS-Kampfgebieten in Syrien und im Irak. Aber neu müssen wir uns jetzt auch fragen, ob der geplante Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan das dortige Machtgefüge zugunsten von Taliban, Al-Qaida und IS verändert, möglicherweise mit Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland. Im Berichtsjahr war das BfV beteiligt an den Exekutivmaßnahmen gegen tadschikische Strukturen in der islamistischen Szene in Nordrhein-Westfalen und am Betätigungsverbot für die Terrororganisation Hisbollah in Deutschland. Dass der Rechtsstaat handlungsfähig ist und sich wehrt, belegen auch die Festnahmen, Verurteilungen, Verbote des Jahres 2021, wie zuletzt die von Ansar International oder von WKP, dem angeblichen Waisenkinderprojekt im Libanon. Ich hatte jetzt noch längere Ausführungen zum Thema Spionage und Proliferation vorgesehen. Ich glaube aber, das können wir bis zur Fragerunde zurückstellen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss eines ganz klar herausstellen. Die deutsche Sicherheitslage bleibt in nahezu allen Phänomenbereichen angespannt. Wegen Rechtsextremisten, die immer stärker werden, die den demokratischen Diskurs kapern wollen. Wegen Linksextremisten mit einer erneut gestiegenen Brutalität und Gewaltbereitschaft sowie wegen islamistischen Attentätern, die mit Messern und Schusswaffen Jagd auf Passanten machen. Aber die deutschen Sicherheitsbehörden zeigen, dass sie auch unter den Bedingungen der Pandemie in alle Richtungen handlungsfähig sind. Der Verfassungsschutz ist geübt darin, sich immer wieder auf eine veränderte Sicherheitslage einzustellen. Und die Corona-Pandemie bringt Veränderungen hervor. Das sehen wir am Protestgeschehen und an den neuen Akteuren, von denen eine Gefahr für unsere Demokratie ausgeht. Das BfV will hier der Wellenbrecher sein, der dem Extremismus und Terrorismus unerlässlich die Stirn bietet. Das ist mein Anspruch und das ist der Anspruch aller meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Haldenwang. Angesichts der Komplexität des Themas nochmal mein Appell. Kompakte Fragen, kompakte Antworten. Dann kriegen wir das auch alles in der zur Verfügung stehenden Zeit geregelt. Herr Kollege hier vorne, beginnen.
Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung. Meine Frage an Herrn Seehofer. Also die deutschen Sicherheitsbehörden haben bis jetzt keinen großen Gebrauch von den Geschenken der ausländischen Sicherheits- oder Ermittlungsbehörden im Thema Encrochat oder Sky-ECC oder Trojanischer Schild, die Operation Trojanischer Schild. Vorbild ist das Bundesland Hamburg, hat neue Stellen geschafft und finanziert bei Gerichten und Polizei, aber bei allen Bundesländern hört man kaum etwas. In Hessen hat man etwas gehört bei der Operation Trojanischer Schild, aber ist das nur Hessen betroffen von dieser Operation und Encrochat ist nur Hamburg betroffen? Das sind Tausende und die Schadverläufe sind bis jetzt nicht ausgewertet. Haben Sie Überblick über diese Operationen oder wissen Sie, was läuft in jedem Bundesland? Ich weiß, Polizeisache ist Ländersache, aber Sie als Bundesinnenminister über Innenministerkonferenz können viel machen. Dankeschön.
Ja, natürlich bin ich da ständig damit beschäftigt und kann auch hier. Es wird von meiner Seite aus ein Schwerpunkt in der Innenministerkonferenz sein, weil hier neben dem Verfassungsschutz natürlich das Bundeskriminalamt und die internationalen Beziehungen sehr hilfreich waren. Nicht nur bei Encrochat, sondern bei vielen anderen Dingen, wo wir lange gesuchte Täter identifiziert haben durch eine ausgesprochen intelligente Ermittlungsarbeit. Bei Encrochat haben wir alleine in Deutschland 790 Haftbefehle. Man wundert sich immer wieder, dass sowas in einem parlamentarischen Raum keine Rolle spielt. Das wird so als gegeben hingenommen. Wir haben einen Zeitenwechsel in diesem Punkt, nämlich, dass wir zunehmend schlagkräftiger, handlungsfähiger gegenüber den ganzen Machenschaften im Internet geworden sind. Da geht es vor allem um die Kriminalitätsbereiche Rauschgift und Waffen. Und das werde ich ja am Freitagmittag dann auch der deutschen Öffentlichkeit mitteilen. Wir bereiten das gerade vor. Und das hat dann zur Folge, dass sich die Länder, wahrscheinlich müssen wir da auch in der Ministerpräsidentenkonferenz darum bitten müssen, auch ihre Kapazitäten dann auszuweiten, um die Weiterverfolgung dieser Dinge durchführen zu können. Und dann als dritten Schritt die Justiz so auszugestalten, dass in kurzer Zeit auch die Prozesse durchgeführt werden können. Also das ist ein Beispiel, wo ich nur in höchsten Tönen sagen kann, Hut ab vor der Leistung der Sicherheitsbehörden. Und deshalb betone ich nochmal, wir haben im Grunde, ich habe vielleicht mit dicken Problemen die Sicherheitslage noch unterkühlt dargestellt. Wir haben einen Alarmzustand. Und da bin ich jetzt nicht Cassandra, sondern ich kann nur hoffen, dass nichts passiert. Dann wird nämlich wieder allgemein die Frage gestellt, habt ihr das nicht gesehen? Warum konnte das passieren? Und so weiter. Ich kann nur alle bitten, einschließlich der Medien, diesen Alarmzustand in der Bundesrepublik Deutschland, was die politisch motivierte Kriminalität, die Bandenkriminalität, die Clankriminalität betrifft, bis hin zur Kinderpornografie, die ja auch bandenmäßig oft organisiert ist, wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen und auch den Deutschen Bundestag, dass wir uns noch intensiver mit diesen Dingen beschäftigen müssen. Es ist ein ganz, ganz ernstes Problem. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich sage es jetzt seit 3 Jahren. Und es nimmt jedes Jahr wieder an Bedeutung zu, jetzt begünstigt durch die Pandemie und natürlich durch das ausweichen ins Internet. Und ich habe auch das Gefühl, unsere Sicherheitsbehörden sind ja auf der Höhe der Zeit. Das bescheinigen mir auch meine Kollegen aus der Europäischen Union. Aber ich werde nicht lockerlassen bei bestimmten Dingen wie wehrhafte Demokratie, wie Online-Durchsuchung, wie noch stärkere Telekommunikationsüberwachung, die ja immer nur, das kann man nicht oft genug sagen, mit Vorratsdaten bei Speicher, mit richterlichem Vorbehalt und mit G10-Kontrolle stattfindet. Kein Mensch verfolgt weiter, außer uns, dass zum Beispiel ein großer Anschlag nur deshalb aufgeklärt werden konnte, nämlich Lübcke, weil die Daten, die eigentlich zu löschen waren, noch nicht gelöscht worden sind. Dadurch sind wir auf den Täter gekommen oder die Sicherheitsbehörden. Das ist die Realität. Aber wenn ich von Vorratsdatenspeicherung spreche, kommt so ein vielfaches Echo zurück. Das ist der Überwachungsstaat. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Sie brauchen überhaupt nichts befürchten als anständiger Bürger. Wir wollen diese immer skrupelloseren Menschen, die bis hin zum Systemanschlag ihre Machenschaften machen, vor denen wollen wir das Handwerk legen und damit unsere Bürger und unsere Demokratie schützen. Das ist, sollte eigentlich alle Demokraten einen. Und Gott sei Dank gibt es ja auch hier parteiübergreifend noch viel Gemeinsamkeiten. Aber es ist, ich kann euch immer wieder sagen, es ist eine betrübliche Situation.
Satz? Nur ein Wort. Sky ECC Global, nehmen Sie auch mit zur Innenministerkonferenz? Ja. Sky ECC Global.
Ja. Ich hatte gestern den ganzen Abend ein Gespräch, der Herr Dr. Kloß war dabei, mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, weil wir uns da ganz präzise vorbereiten. Wir machen das nicht so aus der Hüfte und an der Oberfläche. Das ist alles, was Herr Haldenwang heute sagte mit diesen Einzeltaten. Da läuft es ja heute noch schaulich über den Rücken, wenn man das hört, wie das abläuft, welche Rohheitsdelikte das auch sind. Wozu der Hass führt bei Menschen, die praktisch durch, da wird alles ausgeschaltet, es ist nur noch der Hass unterwegs. Und da folgen immer den Worten auch die Taten. Das ist eine Binsenweisheit. Und deshalb haben wir uns da sehr, sehr sorgfältig vorbereitet. Wir reden jetzt nicht, dass die Einbrüche in Deutschland zurückgegangen sind und dieses und jenes. Da schmunzelt man mittlerweile schon fast darüber, obwohl es für die Betroffenen auch ziemliche Einschläge sind. Sondern wir haben hier im Bereich Extremismus, Terrorismus, Verschwörungstheorien und Banden- und Kleinkriminalität eine unglaubliche Entwicklung weltweit. Und darum war das ein großer Erfolg mit FBI und Interpol und auch unserem Bundeskriminalamt.
Jetzt, Herr Jung. Herr Seehofer, Herr Haldenwang, Sie hatten zum Beispiel über die neuen Rechten gesprochen, die sich bürgerlich geben, um anschlussfähig zu sein, wie Sie sagten, Herr Seehofer und Herr Haldenwang. Sie hatten auch nochmal betont, dass kein Platz für Antisemitismus hier in Deutschland herrscht. Und Sie hatten auch über antiliberale Positionen und den Abbau von ideologischen Tabuzonen gesprochen. Ich würde gerne über Herrn Hans-Georg Maaßen diesbezüglich sprechen. Laut dem Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten, Herrn Kramer, benutzt Herr Maaßen klassische antisemitische Stereotype und er verwende doppeldeutige Begriffe. Solche Äußerungen seien bekannt von Björn Höcke und Alexander Gauland und das sei eine beliebte Methode der neuen Rechten. Zählen Sie, Herr Maaßen, mittlerweile zu neuen Rechten?
Ich kann nur wiederholen, was ich vielfach gesagt habe. Ich habe mit Herrn Maaßen lange Zeit als Präsident des Bundesamtes sehr gut zusammengearbeitet. Aus meiner Sicht war er ein guter Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und am Schluss war halt die Sache mit seiner Rede, die er gehalten hat, in der Erwartung, dass die vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit landet. Und in der Rede hat er das Gleiche verwendet, wo er mit mir vor dem Innenausschuss des Bundestages war und gesagt hat, ich bedauere das. Ich würde das nicht mehr so tun. Wenn er es aber dann einige Wochen später wieder tut, bleibt mir als Minister überhaupt keine andere Wahl, als in den Ruhestand zu versetzen. Und ich kann ihn nur beurteilen in der Zeit, wo ich mit ihm gearbeitet habe. Und das war, bringt mich zu dem Urteil, dass er aus meiner Sicht zweifelsfrei auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Denn der hat sie intensiv, genauso wie Herr Haldenwang, um diese Entwicklungen, Rechtsextremismus und so weiter gekümmert. Und ich hatte nie den geringsten Zweifel, dass das aus voller Überzeugung auch stattfindet.
Ergänzung, Herr Haldenwang?
Ich kann jetzt keine Bewertung zum Präsidenten des Landesamtes von Thüringen sagen. Vielleicht weiß da der Herr Haldenwang mehr. Ich werde aber den Aufenthalt in Baden-Württemberg jetzt nutzen, die nächsten 3 Tage, um mal mit dem Kollegen Georg Mayer zu reden.
Hier geht es um Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs des Zentralrats der Juden. Das war Herr Kramer von 2004 bis 2014. Halten Sie diese Ausführung über antisemitische Stereotype von Herrn Maaßen nicht für glaubwürdig? Und die Frage war, halten Sie Herrn Maaßen für einen Teil der neuen Rechten, Herr Haldenwang? Das ist Ihr Vorgänger.
Über Einzelpersonen rede ich heute hier grundsätzlich nicht. Ganz generell kann ich natürlich nur betonen, dass jeder, der sich am Kampf gegen Antisemitismus beteiligt, es vermeiden sollte, Stereotype zu benutzen, die eben auch in bestimmten Kreisen eben als antisemitisch bekannt sind und wahrgenommen werden. Das ist aber alles, was ich dazu zu sagen habe.
Herr Jessen.
Sie sagen ja noch lange nicht, dass er die benutzt hat. Ich wüsste es jetzt nicht, wenn ich es nicht selber gelesen habe oder die Quelle kenne, würde ich es nicht beurteilen.
Herr Jessen, jetzt.
Ich habe eine Frage zur Tageszeitung Junge Welt. Das ist die einzige deutsche Tageszeitung, die ich glaube seit 2004 beobachtet wird. Was macht die Junge Welt zu einer Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Ihrer Auffassung nach, wir haben es gegenüber dem Bundestag auf eine kleine Anfrage so beantwortet, dass unter anderem Autoren oder die Linie der Junge Welt von einer Klassengesellschaft spreche. Wenn das ein Kriterium für Verfassungsfeindlichkeit ist, dann wäre ungefähr die Hälfte der deutschen Sozialwissenschaftler, die mit diesem Begriff arbeitet, zu beobachten.
Dann wäre ich auch ein Verfassungsfeind.
Sehen Sie. Sie gehen davon aus, dass wir in einer Klassengesellschaft leben?
Ja, dass die Spaltung in unserer Gesellschaft da ist. Ich verwende den Begriff Klassengesellschaft nicht, aber ist doch vollkommen unbestritten.
Aber die Frage war schon ernst gemeint. Was ist das, inwiefern ist Bekenntnis oder Analyse der Gesellschaft als Klassengesellschaft?
Ja, wir haben hier Ausführungen eben zur jungen Welt in unserem Verfassungsschutzbericht vorgenommen, auf Seite 175 nochmal zusammengefasst. Die junge Welt tritt eben für die Richtung einer sozialistischen, kommunistischen Gesellschaft ein. Ich glaube, eine solche Gesellschaftsform lässt sich mit dem Grundgesetz in der Tat nicht vereinbaren. Und das ist im Kern der Grund für diese Einstufung. Alles Weitere können Sie aber auch nochmal eben nachlesen in unserem aktuellen Verfassungsschutzbericht.
Ja, ich habe die Zusammenfassung gelesen und auch weitere Ausführungen. Eines der Kriterien, das Sie als Neues anwenden, ist, dass Sie sagen, die junge Welt bekenne sich zu aktionistischen Formen. Ihr Beleg dafür ist aber eine Seite der jungen Welt, da geht es darum, um die Verteilung von Zeitschriften auf Großveranstaltungen. Das ist doch kein Aktionismus, der in irgendeiner Weise das Grundgesetz in Gefahr bringt.
Ja, jetzt muss ich, Herr Allenwagen, damit wir uns jetzt nicht verheddern, es ist immer schwierig, so einzelne Sätze oder Gedanken aus einem Gesamtkontext zur Diskussion zu stellen und zu sagen, was sagen Sie dazu, wenn man nicht den Gesamtkontext kennt. Das gilt auch jetzt für die vorher diskutierte Frage. Ich schaue mir dann immer sehr genau nach solchen Fragen von Ihnen an, wie war der Gesamtkontext, um den es hier ging. Wie hat ein Redner begonnen? Hat er darauf hingewiesen, dass er das ausdrücklich ausschließt, dass das ja nicht in Verbindung gebracht wird mit Antisemitismus? Und dann kommen ein paar andere Zitate und die werden dann rausgelöst zitiert. Ich habe mich jetzt bei einem anderen Buch, Machtverfall, immer gewundert, welche Zitate da von mir auftauchen, die ich gar nicht selber kenne. Aber so ist es.
Ich habe eine Online-Frage von Herrn Ayash. Laut europäischer Geheimdienstberichten werden unter syrischen Flüchtlingen in Deutschland etwa 500 Menschen vom sogenannten Islamischen Staat organisiert. Gibt es Bemühungen, das aufzuklären und sie gegebenenfalls zu verhaften?
Haldemann? Also zunächst einmal politisch ja. Wir kümmern uns potenziell immer um, die Türkei hat ja auch Gefährder zurückgeführt in die Bundesrepublik Deutschland. Manche werden schon am Flughafen in Haft genommen und werden ihren Verfahren zugeführt. Aber willkürlich können wir das natürlich nicht machen. Das muss schon nach belastbaren Argumenten gehen. Aber es ist nicht so, dass ich habe das jetzt auch weggelassen, ich glaube, der Herr Haldenwang auch, die Rückkehrer sind auch ein Thema unter der Oberüberschrift Islamismus.
Präsident?
Ein großes Thema.
Ja, vielleicht noch zu den einreisenden Personen aus Syrien. Die Zahl möchte ich jetzt hier nicht bestätigen, aber ich kann versichern, dass wir gemeinsam mit dem Bundesnachrichtendienst und unseren befreundeten Partnerdiensten diese Szene sehr genau im Blick haben und analysieren. Wir nutzen alle Erkenntnismöglichkeiten, um eben Extremisten und Terroristen unter einreisenden Personen zu identifizieren. Ich glaube, wir haben da auch einen recht guten Überblick. Das ist eine Personengruppe, wo wir tatsächlich auch sehr genau hinschauen müssen und auch hinschauen.
Frau Geuter.
Stichwort Antisemitismus, Herr Seehofer, Sie haben eben nochmal gesagt, dass 90%, ich glaube, es war des Personenpotenzials aus dem Rechtsextremismus kommt. Und nun gibt es ja gerade die Diskussion und wird es auch ab morgen im Kreis der Innenminister geben über die Klassifizierung der nicht eindeutig zuordnenbaren Vorfälle. Herr Seehofer, das hat ja eine Vorgeschichte. Können Sie noch mal sagen, warum die dem Rechtsextremismus zugeschlagen werden? Also, meines Wissens hatte das ja seine Wurzel in der Aufarbeitung des NSU. Und Herr Haldenwang, können Sie sagen, wie viele dieser Taten auf diese Weise dem Rechtsextremismus zugeschlagen werden und erstmal nicht zuordnenbar sind?
Vielleicht darf ich dazu noch, Herr Vollenrath von der Jungen Freiheit fragt in diesem Zusammenhang, werden Sie für Ihr Haus diese Ausdifferenzierung, die ja sozusagen von den Kritikern gefordert wird, nachvollziehen und auch anwenden?
Ja, wir haben ja auch hier schon oft darüber berichtet, wie das erfolgt. Wenn es nicht eindeutig feststellbar ist, dann wird es eben dem Rechtsextremismus zugeordnet. Wenn es jetzt Vorschläge gibt, die wirklich belastbar und geeignet sind, das noch stärker zu differenzieren und zu spezifizieren, werde ich das unterstützen. Aber ich möchte das erst mit meinen 16 Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Es muss ja, ich will das jetzt wirklich nicht vergleichen, nein, ich lasse es weg, weil sonst sagen Sie, ich habe es verglichen. Wir versuchen ja das Gleiche, wie kann man Gewalt gegenüber Frauen oder Straftaten gegenüber Frauen jetzt statistisch sauber erfassen, damit man auch für die politischen Maßnahmen eine belastbare Grundlage hat. Und hier geht es genauso darum, wie kann man das sauber, unangreifbar zuordnen und nicht nur, weil man es anders nicht zuordnen kann. Verstehen Sie? Und das möchte ich diskutieren und da bin ich immer offen gegenüber Verbesserungen auf diesen Feldern.
Aber trotzdem nochmal die Frage, das hatte ja einen Grund. Können Sie nochmal sagen, warum die nicht zuordnenbaren dem Rechtsextremismus zugeschlagen werden?
Ja, das ist immer, weil man es anders nicht klären kann. Und das haben wir ja hier schon mal erläutert bei der polizeilichen Kriminalstatistik. Das ist nicht ganz zufriedenstellend, aber bis jetzt gab es keine bessere Methode. Und wenn es jetzt auf der Innenministerkonferenz sich noch ein bisschen auflöst, wir werden das ja sehen. Ich möchte deutlich sagen, mir geht es jetzt nicht reines Blendwerk, damit man sagt, jetzt haben sie sich um was bemüht und hinterher entfaltet es keine Wirkung. Sondern es, für mich zählt Politik nur als gute Politik, wenn es auch hinterher im Vollzug belastbar anders wird. Nur jetzt für ein paar Tage zu sagen, wir spezifizieren das und hinterher ändert sich nichts, Fundamentales, das ist für mich nicht befriedigend. Das ist ungefähr so, wenn man sagt, Syrer schieben wir jetzt ab in Drittländer gegen ihren Willen.
Ich denke mal, wichtig ist, dass wir beiden Phänomenen sehr intensiv und sehr genau nachgehen, dass wir sowohl Antisemitismus im Rechtsextremismus, aber auch Antisemitismus im Islamismus oder bei Muslimen eben sehr genau beobachten. Der Verfassungsschutz, das Bundesamt für Verfassungsschutz tut das. Wir haben ja unser Lagebild Antisemitismus in Deutschland vorgestellt und haben da eben auch Vorkommnisse geschildert aus allen verschiedenen Bereichen des Antisemitismus. Wir würden es auch begrüßen, wenn die zahlenmäßige Grundlage bei der Polizei noch optimiert wird, aber das ist eine Polizeiaufgabe, das ist nicht unser Ding, den Polizisten ihr Handwerk zu erklären. Wichtig ist eben, es wird wahrgenommen, diese antisemitischen Verhaltensweisen, und es wird dagegen vorgegangen, und das passiert.
Es muss, danke Herr Hallenwang, für die polizeiliche Arbeit eine belastbare Handhabe geben. Wenn wir bei Ihnen erscheinen hier und aus 90% werden 60% antisemitische Straftaten, dann werden Sie doch mit Recht die Frage stellen, worauf sind jetzt die 30% Reduktion zurückzuführen? Hat sich in den Köpfen der Menschen was verändert oder ist es ein statistischer Effekt? Und weil ich vermeiden möchte, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger genau mit dieser Frage konfrontiert wird, muss das sauber für die Polizei abgrenzbar sein, damit es unangreifbar ist, damit wir nicht plötzlich statistische Effekte bekommen, weniger Antisemitismus in Deutschland, obwohl sich nichts verändert hat. Das ist nicht meine Politik. Und darüber rede ich gerne mit den Innenministern. Ich glaube, Baden-Württemberg und NRW hat ja Vorschläge gemacht. Und wenn die dieses Kriterium erfüllen, dann wird es im Bundesinnenministerium unterstützt.
Herr Mainz.
Herr Hallenwang, nochmal zu den Reichsbürgern, die Sie ja eben selber in Ihrer Gewaltbereitschaft untersuchen. Wie beeindruckt das jemanden, der keinerlei staatliche Ordnung anerkennt, wenn er von diesem Staat eine Waffenerlaubnis entzogen bekommt? Wie breit ist nach Ihrer Einschätzung die Bewaffnungsfähigkeit in dieser Szene? Und haben Sie in der Pandemie die Entwicklung von Netzwerken beobachtet?
Ja, zunächst mal möchte ich bestätigen, dass wir also in diesem Phänomenbereich selten sowas erleben wie eine Deradikalisierung oder dass Personen zurückkehren zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, unabhängig davon, welche staatlichen Maßnahmen ergriffen werden. Uns ist aber eben sehr wichtig, dass wir in all den Fällen, wo wir wissen, da gibt es sogar legalen Waffenbesitz, dass wir auf jeden Fall diese Waffen einsammeln, also nicht nur die Berechtigungen entziehen, sondern die Waffen müssen eingesammelt werden. Und das geschieht eben mit großem Aufwand auch und mit zahlenmäßig auch großem Erfolg. Es ist nicht auszuschließen, dass es natürlich auch illegale Waffen gibt. Das ist eine Grauzone, aber da helfen dann eben auch entsprechende Durchsuchungen von Objekten, auch illegale Waffen zu entdecken. Wichtig ist, so wenig wie möglich Waffen in Händen dieser sehr gewaltorientierten Personen. Die Corona-Pandemiesituation hat auch in diesem Phänomenbereich durchaus zu einer weiteren Radikalisierung geführt. Gerade für die Reichsbürger war dieses Protestgeschehen sehr anschlussfähig, weil man eben pauschal diesem Staat die Fähigkeit abgesprochen hat, die Pandemie wirkungsvoll zu bekämpfen. Insofern ist eben auch der Aufwuchs bei den Zahlen mit eben der Pandemie zu erklären. Eine Vernetzung in größerem Stil sehe ich nicht. Dass natürlich man gemeinsam sich auch verabredet hat, teilweise an Demonstrationen teilzunehmen. Es führt aber jetzt nicht dazu, dass die unterschiedlichsten Reichsbürgergruppierungen nun irgendwie einen Schulterschluss suchen. Dazu gehen die auch teilweise zu stark auseinander. Die haben eben teilweise alle ihren eigenen Reichskanzler oder ihren Reichspräsidenten, der das natürlich auch bleiben möchte. Schon das spricht also gegen gegen eine intensivierte Vernetzung. Aber die Szene hat sich weiter radikalisiert und ist größer geworden.
Meinst du, Ihre Frage, die war ja, sind die eigentlich beeindruckt von solchen Dingen? Und dann sage ich Ihnen, wir werden sie nicht beeindrucken, wenn den Worten der Politiker nicht auch Taten folgen. Und wir oder andere und ich haben nach diesen schrecklichen Taten von Halle, Hanau und Lübcke der Öffentlichkeit auch im Bundestag versprochen, wir ziehen die Konsequenzen daraus. Und eine Konsequenz war der Entzug von Waffenscheinen. Der Waffenschein ist ja mehr als die Waffenbesitzkarte. Und auch ein Gesetzentwurf, den wir mittlerweile im Kabinett beschlossen haben, das war das Problem in Hanau. Dass Personen, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes Anlass zu Zweifeln geben, der hat ja ziemlich wirre Briefe geschrieben an Behörden. Und die Frage von euch Journalisten war ja zu Recht, wenn jemand an Behörden solche Briefe schreibt, kommt dann niemand auf die Idee, mal nachzuprüfen, ob der noch berechtigt ist, einen Waffenschein zu führen. Auch da kam es mir darauf an, und ich bin froh, dass das Kabinett dem gefolgt ist, nicht nur da in Hanau vor Hunderten von Menschen zu sagen, wir werden die Konsequenzen daraus ziehen, dass es auch stattfindet. Und wenn diese Typen, über die wir gerade reden, von Reichsbürgern etc., merken, der Staat kann das, was notwendig ist, gar nicht machen, es folgen den Worten keine Taten, dann haben die eher noch sind die eher noch beflügelt. Und deshalb kommt es mir ganz entscheidend darauf an, dass wir die Programme, die Absichten, die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, auch in der Praxis vollziehen. Sie wissen, wir haben uns damals mit 16 Bundesländern zusammengesetzt und einen vielfachen Katalog beschlossen und jetzt Zug um Zug auch umgesetzt. Das ist unheimlich wichtig für die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates.
Ich habe jetzt noch Frau Klaßmann, Frau Hübscher und den Kollegen und noch zwei Fragen online. Wenn wir uns alle bemühen, kriegen wir das auch alles in den nächsten 10 Minuten hin. Frau Klaßmann hat die
Frage. Auf meine Fragen kann man ganz kurz antworten. Herr Haldenwang, der Bundestag hat das Verfassungsschutzgesetz diese Woche verabschiedet, das ja das in bestimmten Einzelfällen das Mitlesen verschlüsselter Messenger-Nachrichten ermöglicht. Jetzt wüsste ich gerne, wenn Sie auf die letzten 2 Jahre gucken, gibt es überhaupt einen Anschlag, der dadurch hätte verhindert werden können? Und wenn Sie eben auch auf diese letzten zwei Jahre gucken, was würden Sie sagen, in wie vielen Fällen über den Daumen gepeilt, hätten Sie das beantragt? Und ich wüsste gerne von Herrn Minister Seehofer, Sie haben ja jetzt beide schon Corona gehabt, nachdem Sie Covid-19 bekommen haben, trotz der Erstimpfung, haben Sie jetzt dadurch einen anderen Blick auf diese Impfskeptiker und Corona-Leugner, die bei Demonstrationen sich versammeln?
Fangen Sie an, Herr Präsident.
Okay, vielleicht zunächst die Frage zum Verfassungsschutzgesetz. In der Tat, ganz wesentliche Komponente ist dort die Telekommunikationsüberwachung mittels eben der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung. Das ist kein neues, kein zusätzliches Instrument, was wir bekommen, sondern ich sage einfach mal ein modernes Instrument, ein alternatives Element zu dem, was wir in der Vergangenheit eigentlich immer schon hatten. Der Verfassungsschutz war berechtigt, in besonderen Situationen mit Genehmigung GC-Kommission analoge Telefonie mitzuverfolgen zur Bekämpfung eben größerer Gefahren. Und Sie alle wissen, niemand telefoniert mehr analog, sondern man kommuniziert eben in der heutigen Zeit mit Messenger-Diensten. Die Rechtslage hat es uns nicht erlaubt, die laufende Kommunikation mittels Messenger-Dienste zu überwachen. Diese Lücke ist jetzt geschlossen oder dieses moderne Werkzeug wird uns gegeben. Das wird jetzt nicht ein Masseninstrument sein, kann es gar nicht, weil es sich auch wieder bezieht auf diese ganz extremen Fälle auch von Terrorismusgefahr und es muss in jedem Einzelfall durch die G10-Kommission des Deutschen Bundestages genehmigt und kontrolliert werden. Aber es kann durchaus ein sehr wirksames Instrument sein. Und wenn ich in die Vergangenheit schaue, Sie erinnern sich alle an die sogenannten Rizin-Attentäter in Köln, die geplant hatten, eine gefährliche Biobombe zu bauen, die, wenn es denn zur Umsetzung gekommen wäre, hunderte Menschen das Leben hätte kosten können. Diesen sehr gefährlichen Tätern sind die Sicherheitsbehörden tatsächlich erst in letzter Minute auf die Schliche gekommen und konnten das durchkreuzen. Der Anschlag stand fast unmittelbar bevor. Hätten wir damals schon dieses Instrument der Quellen-TKÜ gehabt, da wir eben diese beiden Personen, die maßgeblich involviert waren, schon kannten als potenzielle Attentäter, hätten wir dieses Instrument einsetzen können und wir hätten schon deutlich früher intervenieren können. Das heißt, die Gefahr wäre also reduziert gewesen. Und ich kann mir weitere terroristische Aktivitäten vorstellen, wo wir ebenfalls früher hätten eingreifen können. Und das verspreche ich mir dann auch für die Zukunft, dass wir auch für zukünftig gelagerte Fälle dann eben Anschläge werden verhindern können.
Die Covid-Frage?
Ja, Frau Glassmann, ich bin zunächst einmal froh, dass Sie als eine meiner letzten Kontaktpersonen selbst offensichtlich nicht betroffen waren. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass man, wenn man selbst infiziert ist, wirklich schaut, wer ist von meiner Sicherheit, von meinen Fahrern, von meinem Büro im Ministerium oder von denen, mit denen ich zu tun hatte, infiziert. Es war niemand. Und Sie sollen nur wissen, dass ich darüber sehr froh war. Meine Infektion dauerte 4 Wochen. Sie dürfen immer 1-2 Wochen dazu rechnen, wo der Körper einfach, auch dann, wenn Sie einen milden Verlauf haben, also spürbar geschwächt ist. Und natürlich haben Sie in so einer Zeit furchtbar viel zum Nachdenken, zum Gespräch mit dem Gesundheitsamt, das Sie ja pausenlos begleitet mit Ärzten und so weiter. Und ich habe für mich das Fazit gezogen, wir müssen unsere Politik noch viel besser erklären. Gerade warum machen wir im Corona-Bereich welche Maßnahmen? Und das auch jetzt wieder mit der Maske, einer sagt, das lockern wir, der nächste sagt, er hat Bedenken, dann kommen plötzlich alle Ärzte wieder und der hat diese und ein anderer jene Meinung. Und ich verstehe dann die Bevölkerung, dass sie nicht mehr recht weiß, wo ihr der Kopf steht. Und deshalb schließe ich daraus, adressiert an die vernunftgeleiteten Menschen, und das sind die ganz, ganz große Mehrheit der Bevölkerung, wir müssen Politik besser erklären, um den Verschwörungstheoretikern einfach durch das Argument den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und wenn man dann persönliche Erlebnisse hat, ist das natürlich noch hilfreich. Man wünscht sich, das braucht man sich nicht wünschen, auch wenn es ein milder Verlauf ist. Und ich habe immer verschiedene Gesprächsteilnehmer gefragt, was würden Sie machen, wenn Sie morgen Bundeskanzler wären, in dieser Frage. Und eigentlich durch die Bank, ihr müsst die Tatsache, warum ihr etwas tut, noch viel besser begründen. Und dann verfolgt man natürlich auch vor dem Hintergrund die Sendungen und die Berichte und dann sagt man, Unrecht haben Sie nicht. Wenn der Mensch etwas nicht versteht, dann wehrt er es ab und ist auch empfänglich für Leute, die das Gegenteil predigen.
Frau Hübscher.
Herr Haldenwang, Sie haben den Flügel der AfD und die Junge Alternative angesprochen. Mich würde interessieren, inwieweit hat denn Ihre Analyse des letzten Jahres, alles, was Sie da gesehen haben, Ihre Einschätzung einer möglichen Beobachtung der Gesamtpartei verändert, auch wenn Sie bitte einbeziehen, wer da gerade zum Spitzenkandidatenteam gekürt worden ist?
Ja, Sie werden vielleicht gehört haben, dass bezüglich der Gesamtpartei ein Rechtsstreit anhängig ist vor dem Verwaltungsgericht Köln. Und das Verwaltungsgericht Köln verpflichtet mich zum Stillschweigen über diese Angelegenheit. Das nehme ich auch sehr ernst. Und deshalb kann ich Ihnen heute zum Thema Gesamtpartei AfD keine Ausführungen machen.
Herr Kollege. In der Mitte. So, bitteschön.
Felix Husmann vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Frage noch zu neuen Rechten, Herr Seehofer. Sie und Herr Hallenwang sprachen darüber, auch wie die extremistische neue Rechte bis ins rechtskonservative Spektrum zum Teil hineinwirkt. Dazu gehören ja immer auch zwei Seiten, also auch eine gewisse Bereitschaft in diesem Spektrum. Braucht es da eine größere Sensibilisierung dafür, wie die neue Rechte arbeitet und für die Gefahren? Und braucht es eine größere Abgrenzung zur neuen Rechten im konservativen Spektrum?
Die Details kann der Herr Hallenwang schildern, aber politisch würde ich sagen, ist das jetzt einer der Punkte, wo ich ja selber ganz am Anfang darauf hingewiesen habe. Ich möchte Sie besonders darauf hinweisen, dass da ein neues Thema ist mit einer neuen Unterabteilung im Verfassungsschutzbericht. Und wir können jetzt nur mit Ihrer Hilfe, worum wir bitten, schauen, dass das auch allmählich in die Köpfe der Leute kommt. Und das wissen ja die meisten gar nicht. Ich hatte bis Anfang dieser Woche diese Detailkenntnis dazu auch nicht. Und wenn schon Berufspolitiker, für die Neuland, nicht Neuland ist falsch gesagt, aber in dieser Dimension, in dieser Bedeutung neu ist, dann dürfen sie von der Bevölkerung nicht mehr erwarten. Also brauchen wir die Kommunikation darüber. Ich sage nicht umsonst, dass wir ein dickes Problem haben. Man kann auch sagen, einen Alarmzustand. Unterschätzen Sie das nicht, wie die Lage der Bundesrepublik Deutschland, aber auch darüber hinaus mit politisch motivierten Extremismus, Terrorismus, Rassismus, das ist europaweit ein Riesenthema. Und Herr Hallenwang, Sie können es ja nochmal spezifizieren.
Ja, die neue Rechte, das ist der Nährboden der Rechtsextremisten in Deutschland. Das sind die geistigen Brandstifter. Die neue Rechte, das sind die, die dafür sorgen, dass eben wieder neue Personen radikalisiert werden, rekrutiert werden für dann weiter extremistische Gruppierungen. Die neue Rechte gibt eben den rechtsextremistischen Gewalttätern ihre ideologische Rechtfertigung für das, was sie tun. Die predigen denen von morgens bis abends, dass hier eine große Umvolkung in Deutschland stattfindet und dass man dagegen einen Widerstand leisten muss. Und wenn ich eben gefragt werde, wie kann es denn sein, dass sich Rechtsextremismus in Deutschland so entwickelt, dann ist zwangsläufig der erste Blick auf diese neue Rechte, weil von dort kommt das, ja, und jedenfalls ganz entscheidend. Und insofern ist es wichtig, dass man dann nicht nur erst über das Phänomen Rechtsextremismus spricht, wenn die Krankheit ausgebrochen ist, sondern vielleicht auch schon darüber spricht, wer eben diese Krankheit verbreitet. Und insofern bekommt dieses Thema von uns seit einiger Zeit eben eine erhöhte Aufmerksamkeit.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
So, dann zum Schluss eine letzte Frage von Herrn Reifenrath vom ARD Hörfunk. Den können Sie mit einem Datum beantworten, Herr Minister. Wann glauben Sie, wird das Maßnahmenpaket, das Sie ja erwähnt haben, in Sachen Rechtsextremismus der Bundesregierung eine Wirkung erzielen?
Ja, das ist die schwierigste Frage zum Schluss. Messbar, glaube ich, kann man das nur in Jahren ausdrücken. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da ein Hauruck-Effekt innerhalb von Monaten stattfindet, weil es losgeht von der Bildungspolitik, gerade was Antisemitismus betrifft, ist es nicht damit getan, dass man eine Flagge verbietet, sondern das ist die Bewusstseinsbildung ganz am Anfang in der Bildungspolitik über die Prävention, einschließlich der Integrationspolitik bis hin zur Repressionspolitik. Und nach aller Erfahrung würde ich da jetzt nicht den Mund voll nehmen und sagen, innerhalb von einem halben Jahr oder einem Vierteljahr dreht sich die Sache, sondern das ist ein Prozess, den man in Jahren sehen muss, aber den man energisch angehen muss. Sonst ändert sich nichts. Da zählen auch Dinge dazu. Manche schmunzeln, wenn ich über die Streichung des Begriffs Rasse im Grundgesetz rede und mich auch mit Frau Lambrecht darauf verständigt habe. Und offensichtlich will das Parlament ja das nicht mehr angehen in dieser Legislatur. Ich will es nur mal an dem Beispiel deutlich machen. Es geht ja nicht nur immer um mehr Personal und neue Paragraphen und Repression, sondern es geht auch um Bewusstseinsbildung. Der große Schatz einer Streichung dieses Wortes im Grundgesetz wäre, dass wir eine Debatte führen in Deutschland, die deutlich macht, man teilt Menschen nicht in Rassen ein. Das ist eigentlich jenseits des Juristischen die Bewusstseinsbildung. Und deshalb bedauere ich das, dass es halt seine Zeit braucht. Aber es ist bitter notwendig. Und noch viele andere Dinge in der Präventions-, in der Integrationsarbeit. Und das alles entfaltet auch, wie gehen wir mit importierten Antisemitismus um. Muss man sich nicht viel stärker auch diesem Thema zuwenden, bereits ab dem Asylverfahren. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, oder dem Fragesteller, ich bin da ganz offen, das ist ein Prozess, den man über Jahre erstrecken muss, auch dass er nachhaltig bleibt. Nur mit da mal was verbieten und dort was verbieten. Mittlerweile hat sich ja eingeschlichen, nach jeder Demonstration soll irgendwas verboten werden. Die grauen Wölfe sollen jetzt wieder verboten werden, obwohl wir überhaupt nicht den Stoff haben, sie verbieten zu können. Wir sind ja kein Willkürstaat. Ich halte die auch für problematisch, aber vom problematischen Einstufen bis zu einem rechtsstaatlich einwandfreien Verbot, da gehört schon noch mehr dazu. Herr Kloß, habe ich was Falsches gesagt?
Nein, wir sprechen selten über Verbote.
Bitte?
Wir sprechen selten über
Verbote. So, bevor wir jetzt abgleiten.
Wir haben ein bisschen lang gezögert.
Und wir innerministerielle Debatten vom Zaun brechen, bedanke ich mich, Herr Minister, Herr Präsident Haldenwang, wünsche einen schönen Tag.